Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, sagt Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 17. Schon in der alten Kirche wurden diese Worte eher staatstragend ausgelegt, und Martin Luther predigte mit ihnen den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Was aber wollte Jesus selbst damit sagen? Juva Lapide führt uns in der zweiten Folge des Podcasts: Ist die Bibel richtig übersetzt? Zurück zu den hebräischen Wurzeln, zu der hebräischen Sprache, die Jesus selbst gesprochen hat. Und plötzlich wird der eigentliche Sinn sichtbar.
Shalom, liebe Freunde und Freundinnen von Rickleff Münich und seiner Habitat-Sendung. Wir haben uns ja geeinigt, Rickleff und ich, aufgrund des 100-jährigen Geburtstags meines Vaters dieses Jahr, 2022, eine Serie durchzuführen. Jeden Monat einmal: Ist die Bibel richtig übersetzt? Rickleff, der klare, wunderbare neue Freund in meinem Leben, ist sehr offen für gute Ideen und er arbeitet ja enorm viel für Christen. Und ich möchte diese Sendung natürlich für Christen weiterhin betreiben und eine weitere Stelle aufführen. Wir haben ja letztes Mal sehr gesprochen über die Frage nach dem Vornehmsten, nach dem wichtigsten Gebot in Markus 12. Und ich möchte ein weiteres Kapitel aus Markus 12 nehmen, das meinem Vater auch sehr am Herzen lag, das ich in seinem Geiste und mit meinen Hinzufügungen auslegen will heute, nämlich die Frage nach der Steuer. Die Frage nach der Steuer: Darf man dem Kaiser Steuer zahlen oder nicht? Aus Markus 12, 13 und folgende. Da ist nämlich eine Ungenauigkeit in der Übersetzung vieler deutscher Bibeln, Einheit, Elberfelder, Zürcher, die mein Vater schon entdeckt hat vor 40 Jahren, und ich möchte meinem Vater neuen Glanz und neue Bedeutung geben, denn ich merke, es gibt immer wieder Christen, die merken, wir brauchen eine Rehebraisierung des gesamten biblischen Denkens, der gesamten Geschichten der Bibel, um diese Geschichten besser zu verstehen. Und darum werde ich heute die Frage nach der Steuer aus Markus 12 bearbeiten, unseren christlichen Hörern und Hörerinnen Impulse geben ihnen, um es noch tiefgründiger zu verstehen. Ich lese kurz vor. Aus Kapitel 12, Verse 13 und folgende. Und sie sandten zu ihm, zu Jesus, Rabbi Joshua, etliche von den Pharisäern und Herodianern, den Anhängern von Herodes in Jerusalem, Herodes Agrippas, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich um niemand kümmerst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes, der Wahrheit gemäß, die in der Tora überliefert ist. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Eine ganz brenzlige Frage. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Was sagst du dazu? Vers 15, da er aber ihre Heuchelei sah und hörte, sprach er zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Sie brachten ihm einen Denar und er spricht zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift auf dem Denar? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete, und nun kommt der große Satz, und sprach: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und all seine Gesprächspartner verwunderten sich über ihn und vermochten ihm nicht zu antworten. Ganz kurz, lieber Rickleff und liebe Freunde, möchte ich in das Hebräische einen Blick werfen und dazu ein paar Worte auf Hebräisch erklären lassen, aus der rehebraisierten Fassung. Eine Sekunde. Hier ist es, jawohl, den habe ich schon aufgeschlagen. Heute gibt es ja viele Hebräisierungen. Es gibt gängige, mit denen ich sehr gerne arbeite, die in Israel vorhanden sind. Und die gibt es auch online, mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Warten Sie mal kurz, jetzt muss ich hier das nur aufschlagen. Moment. Genau, in Vers 12. Ich lese kurz vor, wer Hebräisch kann, mag etwas hören. Das lässt sich ja schnell vorlesen. Hembikshu. Moment, eine Sekunde. Richtig, Vers 12. Hembikshu litfos otokiad u shediber et haemet. Alehem aval chashashu mipnei ha'am azvu oto valchu misham. Shalchu elav me'anshei ha'proshim u'mechasidei beit hordos lilkod oto bidvaro. Bau ve'amru lo rabbi. אנחנו יודעים שאתה איש אמת ואינך חושש מאיש, שכן אינך נושא פנים לאנשים, אלא מורה אתה את ערך האלוהים על פי האמת. האם מותר לתת מס לקיסר או לא? האם עלינו לתת או לא לתת? Hoil ve'ektiret tzvi utam amar lahem lama atem menasim oti haviu li dinar ve'er'e. Vers 16. Haviu lo ve'hu sha'al otam shel mi hadmut hazot ve'aktovet. Hashivu lo shel ha'keisar. Amar lahem Yeshua et asher ha'keisar tnu achziru la'keisar ve'et asher le'elohim le'elohim. Hem hishtomemu alav me'od. Das war der Text. Sie sehen, im Hebräischen ist das viel komprimierter durch die Dichte der hebräischen Sprache als im Deutschen. Wir wollen hier schauen, was passiert. Kurz zum Sitz im Leben, wie mein Vater das nannte und wie die Theologie das natürlich auch benennt. Jesus Joshua ist im ersten Jahrhundert, wie wir letztes Mal schon sagten, in unserer Januarausgabe. Und es gibt Spannungen in Israel. Natürlich interne Spannungen der Juden untereinander und Spannungen mit dem römischen Imperium. Weil, kurzer Rückblick, das römische Imperium blutsaugerisch die mit den Juden umgeht. Die Römer sind verhasst. Pontius Pilatus und der Kaiser, Kaiser Augustus, der Vergöttlichte in Rom, sind sehr unbeliebt, weil sie mit den Juden lieblos umgehen. Die Juden sind eine Religio licita, sagte mein Vater, eine geduldete Religion, aber keine geliebte Religion. Eine Religio licita, eine erlaubte Religion, solange sie Steuern zahlen und es keine Aufstände jüdischerseits gibt. Obwohl es immer wieder Aufstände gab in Galiläa, darum mochte man die Juden, und ich sage ganz bewusst die Juden, in toto, überhaupt nicht. Alle Juden litten zur Zeit des Pontius Pilatus unter der römischen Besatzung. Und es gab immer wieder Tumulte, es gab immer wieder Unruhen, es gab Spannungen und insbesondere die Essener, die sich absetzten von der gesamten Bewegung in Jerusalem und die Sikarier, die Zeloten, die Kämpfer, waren zwei extreme Bewegungen im damaligen Judentum, die einerseits durch Askese Zurückzug, andererseits durch Kampf gegen die Römer ihren Protest ausdrücken wollten. Neben diesen beiden Extremen des Zurückzugs, des kompletten Abschaltens, der kompletten Abstinenz, der Konfrontation mit den Römern und andererseits dem Kampf, dem brutalen Straßenkampf gegen die Römer, die Soldaten, die in Jerusalem patrouillierten, gibt es die Sadduzäer, die Tempelpriester, die Kaste der Zadok-Anhänger, die den Tempeldienst verrichten seit dem König David, 1000 vor, aus der Zadok-Linie. Und es gibt die Pharisäer, die Perushim, das sind die großen Gelehrtenkreise in Israel, von denen wir wissen, dass sie sich ebenfalls unterteilt in verschiedene Gruppen von sehr konservativ bis sehr liberal. Und natürlich Jesus, Rabbi Joshua, von dem mein Vater schon deutlich sagte, und auch Professor David Schlusser, sein Gelehrter und mein Gelehrter ebenfalls, dass er eine große Affinität, sprich eine Wesensnähe zu ihnen hatte. Wenn man Rabbi Jesus einer Gruppe des damaligen Judentums im ersten Jahrhundert, liebe Freunde und Freundinnen von Hafter und Rickleff Münich und Yuval Lapid, wenn man ihn zuordnen müsste und wollte, dann den Pharisäern, den Perushim, den Schriftauslegern. Nicht jeder Gruppe von ihnen. Laut Talmud gab es 7 verschiedene Pharisäergruppen, die untereinander sich gar nicht mochten, wie gesagt, von ganz extrem konservativ bis extrem liberal. Aber es gab dort sehr viele, wie zum Beispiel Hillel und Shammai und Akiva, große Gelehrte, die uns im Talmud bekannt sind, als Zeitgenossen von Jesus, die sehr auf der Wellenlänge von Jesus operierten. Und nun zu dieser Wellenlänge, die Wellenlänge des Rabbi Jehoshua, der geistig ein Pharisäer war, Gott ist mein Erlöser, sein Name, Jehoshua, der Hebräische, die Wellenlänge, die geistliche Wellenlänge von Jesus war, weder militant den Kampf aufzusuchen gegen die Römer, wie die Sikarier und Zeloten, noch sich komplett zurückzuziehen und Vogelstrauß-Politik zu betreiben, sondern eine Politik der Anpassung und des, nennen wir es mal so, stillen Widerstands, des gewaltfreien Widerstands, wie Mahatma Gandhi ihn später bei der Befreiung von Großbritannien führte, zu praktizieren. Das heißt, kollaborieren, wo es nötig ist, liebe Freunde und Freundinnen, und opponieren, wo es geboten ist. Opponieren, wo es geboten ist, und kollaborieren, wo es möglich ist, möchte ich es in meinen Worten zusammenfassen. Das heißt, nicht brutal gegen sie kämpfen, nicht provozieren, denn das wäre natürlich sofort mit Gefängnis und mit Enthauptung einhergegangen, gab es ja zuhauf zur Zeit Jesu, Enthauptungen massenweise in Golgatha, unabhängig von Jesus selbst, der am Kreuz enden musste. Und das will natürlich Jesus nicht, weil er, wie mein Vater sagte, ein Realpolitiker war, der in bitteren Zeiten überleben wollte, aber nicht um den Preis der Selbstkompromittierung. Ich wiederhole, unter keinen Umständen ist dieser große Jude, Sie sehen, wie achtsam ich über Jesus spreche, unter keinen Umständen unter dem Preis der Selbstkompromittierung, das heißt der Selbstverleugnung jüdischer Identität, aber Kompromisse, Zugeständnisse an den drakonischen Statthalter, den Präfekten des römischen Kaisers Augustus in Jerusalem, Pontius Pilatus, unter weitestgehender Wahrung jüdischen Lebens und jüdischer Identität, so sie möglich war, angesichts der drakonischen Maßnahmen von Pontius Pilatus und dem römischen Imperium. Kurzum, es kommen einige Pharisäerkollegen, möchte ich sagen, Akademikerkollegen auf ihn zu. Auch Herodiane, das war damals, wie gesagt, Herodes Antipas, der ein sehr verhasster Jude war zur Zeit der römischen Besatzung. Er wurde geduldet von Rom. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass er sehr verachtet war, weil er ein Römling war, wie mein Vater sagte. Er wollte sich immer mit Rom günstig stellen. Er war nicht geduldet von den Juden, das heißt nur mit großen Umständen. Er war überhaupt nicht beliebt, aber Rom hat ihn geduldet, weil man die alte idumäisch-hasmonäische Linie akzeptieren wollte, um den Juden symbolisch zum Ausdruck zu bringen, wir haben ja gar nichts gegen eure Monarchie, die noch aus Hasmonäerzeiten, aus dem dritten Jahrhundert rekrutiert. Das war eine Art Augenwischerei, Rickleff. Man wollte sich lebendig machen bei den Juden, indem man diesen König, der im Volk überhaupt nicht beliebt war, ob seiner Zweideutigkeit, ob seiner inneren Zerrissenheit, nicht akzeptieren. Aber Rom war bereit, ihn zu tolerieren, damit man ein Statussymbol präsentieren konnte den Juden gegenüber. Da habt ihr doch euren jüdischen König, der natürlich streng observiert wurde von Rom, der durfte sich kaum bewegen innerhalb seiner Kompetenzen, aber er wurde nach außen als Marionette, sagen wir mal, als Marionette geduldet, um die Juden zu beschwichtigen mit einem Bonbon. Ihr habt doch bitte eine gewisse Pseudo-Unabhängigkeit, ihr habt doch bitte euren König in Jerusalem. Kurzum, er war enorm verhasst und wie wir hier sehen, unser Markus, der Evangelist, lässt ihn zusammen mit einer Gruppe von Pharisäern, Perushim heißen sie, die Gebildeten wörtlich, das ist im Gegensatz zum Leumund, haben wir schon im Januar gesagt, den das Wort leider hat nicht negativ konnotiert. Darüber müssen wir immer wieder sprechen in unseren Sendungen in diesem Jahr, dass Pharisäer im Gegensatz zu dem schrecklich, wirklich schrecklichen Ruf, den sie haben, bigotte, falsche, kompromisslose Kämpfer, nicht es sind. Es gibt diverse unangenehme Pharisäer innerhalb der genannten sieben Gruppen. Aber die Pharisäer per se sind ausgesprochen bildungswütig und bildungsbesessen. Sie studieren die Tora, der Name heißt ja wörtlich die Gebildeten, die Ausleger, die Denker. Und ihresgleichen ist Rabbi Jesus, der große Jude. Und die Weltkoryphäe Professor Flusser sagte mir und meinem Vater öfter, natürlich ist er geistig anzusiedeln im Territorium der Pharisäer, weil er ebenfalls die Schrift Lefaresh, das ist das Verb, das dem Hauptwort Perushim zugrunde liegt, Pharisäer, betreibt. Er legt die Schrift aus, er will die Tiefe der Schrift verstehen und er will mit Hilfe von Schriftauslegung, Toraauslegung, überleben in einer Zeit, in der es den Juden, wie gesagt, miserabel geht. Kurzum, es kommt eine Situation, die wir in den Evangelien charakteristischerweise oft finden. Es ergibt sich ein Tagesgespräch in Jerusalem im Jahre 30, 31, 32, vielleicht auch 33, kurz vor der Hinrichtung Jesu. Und Herodianer sogar wollen ihn zur Rede stellen. Lukas sagt, sie wollen ihn proben. Da gibt es verschiedene griechische Fassungen. Sie wollen ihn proben, sie wollen ihn herausfordern, möchte ich sagen. Daraus leite ich noch nicht etwas Bösartiges ab, sondern ich leite aus dieser Gesinnung, die sie haben, eine dringende und drängende Absicht. Wir möchten diese Frage geklärt wissen. Dürfen wir dem Kaiser, der natürlich Steuern eintreibt, und zwar mehrmals im Jahr mit Brutalität Steuern bezahlt oder nicht, wie siehst du als Rabbi, als du, man akzeptiert natürlich seine Autorität als Rabbi Jesus, Rabbi Joshua. Du Gelehrter, du hast einen großen Ruf in Jerusalem, den hat er zweifelsohne. Sonst hätte man ihn nicht befragt, liebe Hörer und Hörerinnen. Ganz wichtig möchte ich diese Prämisse aussprechen. Wenn man Rabbi Jesus nicht als Autorität in halachischen, in ersten halachischen, sprich gesetzesrelevanten Fragen ernst genommen hätte, hätte man ihn natürlich nicht gefragt. Man fragt ja nicht irgendeinen Stümper, wie mein Vater sagte, irgendeinen Pseudowissenschaftler, sondern das zeugt schon davon, wiewohl es eine herausfordernde Frage ist, von einer echten Gesinnung. Du Rabbi, du kannst uns dazu antworten. Natürlich ist die Frage, wenn Sie so wollen, eine Fangfrage. Natürlich ist sie äußerst heikel, können Sie notieren, können Sie sich merken, weil er gefordert ist, sehr klar und behutsam mit der Frage umzugehen. Wenn man sagt, ist es erlaubt, dem Kaiser die kaiserliche, weltliche, heidnische Steuer zu zahlen? Wir reden nicht von der Steuer dem Tempel gegenüber. Liebe Freunde und Freundinnen von Rickler von Juval, es gibt damals zwei Steuern, die entrichtet werden mussten. Die Kaisersteuer dem Kaiser gegenüber, mit Hilfe von Denaren, das waren Münzen, auf denen sein nackter Oberkörper und sein penetrantes Gesicht abgebildet waren, um ihn zu vergötzen. Augustus heißt ja der Vergötterte. Er ließ sich ja in einem großen Kult in Rom vergöttern und provokanterweise ließ er seinen Oberkörper und seine Augen und seinen Mund abbilden auf der Münze, um die Menschen bewusst hinzuleiten zu heidnischem Kult. Das heißt, jede Münze, jeder Denar, ist heute durch Ausgrabungen deutlich dokumentiert, belegt, war eine Provokation für Monotheisten, für gläubige Juden. Weil so eine Münze anzufassen, in der ein Mensch vergottet wird, und Augustus, wie gesagt, lateinisch ist der Verehrungswürdige, der Vergottete, ist unappetitlich. Markant unappetitlich. So eine Münze bei sich zu führen, um dem Kaiser 3-4 Mal im Jahr seinen Tribut zu leisten während der großen Steuereintreibungen in Jerusalem und in Sepphoris und in Bethlehem, ist schon eine Selbstvergewaltigung, lieber Rickleff und liebe Freunde und Freundinnen. Weil kein Jude so eine ekelerregende Münze, die eindeutig Heidentum verehrt, in die Hand nehmen möchte. Aber es mussten sie tun, sonst wären die Juden sofort wegen Hochverrat oder wegen Steuerverweigerung oder wegen Diskriminierung des Kaisers hingerichtet worden, entweder auf die brutalste Weise, die damals gängig war, nämlich die Ermordung am Kreuz, oder durch schwerstes Auspeitschen in der Öffentlichkeit. Kurzum, Jesus wird vor eine ganz wichtige und heikle Frage gestellt, die diese Kollegen, ich sage eine bewusste Gruppe der Pharisäer, sehr bewusst formulieren, weil sie ihn provozieren wollen. Sag uns doch mal aus deiner Sicht, denn wir wissen ja, dass du ein klarer Denker bist. Was machen wir denn, wenn wir jedes Mal, wenn die Steuereintreibung fällig ist, darunter leiden, diese Münzen in die Hand zu nehmen, und zwar einige, erkleckliche, um dem Kaiser ja den Tribut zu zahlen für die Steuereintreiber, die durch Jerusalem gehen und entsprechend bei den verschiedenen Häusern anklopfen und gemäß Terminen und berechneter Höhe Steuern eintreiben in dieser einen vorgegebenen Münze, Denar. Daneben sagte ich, gibt es den Schekel, das ist die Tempelsteuer, das ist die koschere Steuer. Das wird im Tempel bezahlt, aufgrund der Vorgabe in Deuteronomium und Exodus, nämlich der Steuereintreibung zur Erhaltung des Tempelgottesdienstes. Das sind die Abgaben, die Mose schon zur Zeit der Bibel eingefordert hat, um den Tempeldienst aufrechtzuerhalten, für die Bezahlung der verschiedenen Reparaturen und die Bezahlung der täglichen Opfer der Hohepriester. Das war die koschere Steuer. Natürlich völlig dezente Abbildungen auf dem Schekel. Nur, wir haben heute Ausgrabungen von Schekel, der jüdischen Währung, die sehr dezent nur eine Zahl und diverse Ölzweige, messianische Ölzweige abbilden. Aber völlig dezent und natürlich ohne Gesicht in Beachtung des großen Gebots, du wirst dir kein Bildnis irgendeines Menschen machen, das du zu Gottes Zwecken verehrst. Und das ist natürlich eine Provokation, diesen Denar anzufassen, denn es vergewaltigt das Gebot, das zweite Gebot, die zweite Vorschrift der Tora. Du wirst dir kein Abbild von Gott machen. Genau diese Vergewaltigung, einen Menschen zu Gott zu erklären, müssen die Juden, die Monotheisten, die Eingottgläubigen von Bergesina jedes Mal bei der Steuereintreibung in die Hand nehmen. Und natürlich auch bei diversen Wechselgeschäften mit den Römern innerhalb der besatzten Zone. Kurzum, es kommt in die Galle hoch, salopp gesagt, lieber Rickleff, den Abgesandten der Pharisäer, gebildete Menschen, die natürlich eine gebildete Frage stellen, wiewohl sie ihn provozieren wollen. Denn, noch einmal, Jesus ist in einer Zwickmühle. Sagt er nein, ihr dürft natürlich nicht zahlen einem solchen Heiden, dann ist er sofort, wie mein Vater sagt, auf der Guillotine oder auf dem Kreuz oder im Gefängnis ausgepeitscht, sehr verschiedene Bestrafungsmöglichkeiten. Sagt er ja, entpuppt er sich als Kollaborateur der Römer. Das heißt, er ist in einer ausgesprochenen intellektuellen Zwickmühle, die Markus uns reportiert, um zu zeigen, dass es wirklich eine ganz große, schwierige Gewissensfrage war. Jenseits der sinistren Absicht der Pharisäer, das heißt der nicht lauteren Absicht, wiewohl sie natürlich berechtigt fragen, steckt die Absicht dahinter, Rabbi Jesus, was sagst du denn dazu? Wir wissen ja um deine Bewegung in Jerusalem. Wir wissen, dass du Anhänger hast. Wir wissen, dass du zu gewaltfreiem Widerstand, Nonviolent Resistance, würde ich das nennen, würde man das nennen als Fachbegriff, aufforderst. Was sagst du uns in diesem Fall? Ist es erlaubt, dem Kaiser diese ekelhafte Steuer zu zahlen? Und nun agiert Jesus, wie er immer wieder predigt, klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Jetzt entpuppt sich die wahre Größe in dieser äußerst brenzligen und brisanten Situation dieses großen Rabbi Jesus. Und er sagt ihnen, warum heuchelt ihr mich an? Das heißt, er spricht schon mal sehr deutlich. Ich weiß genau, dass ihr eine Provokation mir gegenüber richtet. Ich stelle mich dieser Provokation. Denn ich weiß, jenseits der Polemik, die dahinter steckt, liebe Kollegen Pharisäer, habt ihr natürlich den Drang zu hören, was machen wir denn da? Was machen wir denn künftig in dieser Situation, die wirklich, nochmal Rickleff und liebe Freunde und Freundinnen, prekär ist, ausgesprochen belastend ist für Juden, eine heidnische Münze in die Hand zu nehmen, mit der ein Mensch vergottet wird und in regelmäßigen, mindestens dreimal, wenn nicht viermal im Jahr, im Steuerzahlungskontext mit den Heiden zu stehen. Das ist wirklich eine Belastung, eine echte emotionale, spirituelle Belastung für Juden. Kurzum, er sagt ihnen, okay, ich habe die Provokation verstanden, aber ich werde euch dennoch eine brillante Antwort geben, weil ich weiß, ihr verdient die Antwort, jenseits eurer Negativität, die mitschwingt in eurer Frage. Er sagt ihnen, hört zu, bringt mir einen Denar, damit ich ansehen kann, was auf ihm abgebildet ist. Und sie brachten einen. Mein Vater sagte schon, Professor Pinchas Lapide, den wir ja feiern wollen dieses Jahr und feiern werden, mein Vater sagte, indem er sie provoziert, bringt mir noch mal eine Münze, kompromittiert er sie schon, die Gruppe von Pharisäern. Wie gesagt, nicht die Pharisäer, es waren ja niemals die Pharisäer in ganz Israel versammelt, um ihn an einem Montagnachmittag oder Montagvormittag im Jahre 30 zu befragen. Natürlich nur eine Gruppe, eine kleine Gruppe von Gebildeten, die ihresgleichen befragten, sag mal, wie gehst du in dieser Situation damit um? Vorsicht mit die Pharisäer und Vorsicht mit den Juden. Diese Verallgemeinung werden wir noch besprechen in diesem Jahr. Tut dem Geschehen großen Abbruch. Es waren immer nur kleine Gruppen, die mit Jesus diskutierten und kleine Gruppen, die mit ihm nicht einverstanden waren, wohingegen große Gruppen, die Volksmasse, durchaus an Jesu Lippen und an Jesu Rockzipfel bei seinen Wunderheilungen einverstanden waren. Sehr vorsichtig bitte mit Verallgemeinerungen. Und ich habe nur einmal verallgemeinert heute Vormittag, nämlich indem ich gesagt habe, die Juden litten unter Pontius Pilatus. Das ist richtig. Da weiß ich genau, was ich Ihnen gesagt habe. Und wenn ich sage, die Juden, dann ist es wirklich die Juden. Alle Juden litten kolossal, katastrophal unter den Römern. Ob sie blond, schwarz, grün, lesbisch, schwul, hochintelligent, wenig intelligent waren, das dürfen Sie mit Fug und Recht sagen. Die Juden waren ein grauenvolles Opfer römischer Schikanerie und römischer Pedanterie. Das können Sie verallgemeinern sagen. Aber Vorsicht mit die Juden und Jesus, denn da gibt es so viele Fraktionen, wie wir eben sagten, dass Sie bitte, bitte, bitte um der Lauterkeit willen differenzieren. Kurzum, ich sage deutlich, die anwesenden Pharisäer, die mit Jesus sprachen, bringen ihm den Denar und damit, sagte schon Professor Pinchas Lapid, hat er sie überführt. Ihr habt doch den Denar bei sich, bei euch. Warum habt ihr denn den in euren Taschen und den in euren Gewändern? Er will Ihnen damit sagen, so ahnungslos und so hilflos, wie ihr beteuert zu sein, seid ihr gar nicht, liebe Kollegen Pharisäer und Herodianer. Denn sonst könntet ihr mir nicht schnurstracks eine Münze aus der Tasche ziehen. Das will er ja bewusst machen. Er sagt, er bringt mir einen Denar. Er weiß ja ganz genau, was auf dem Denar abgebildet ist. Das ist ein Trick, lieber Rickleff. Das ist ein Trick eines brillanten Juden, der, nennen wir es mal so, den Überführer überführen will. Achten Sie darauf, wie schön ich das für Sie formuliere. Jesus ist ein Taktiker. Er durchschaut diese Pharisäer, die anwesenden Pharisäer, und sagt ihnen, wenn ihr meint, mich überführen zu können, werde ich euch, die Überführer, überführen. Ihr wollt mich betrügen, indem ihr mich in das Licht führt, dann werde ich euch, die Betrüger, betrügen. Indem er sagt, bringt mir doch mal einen Denar. Natürlich kennt er den Denar, den kannte ja jeder Jude. Er hat es gar nicht nötig, liebe Freunde und Freundinnen, sich einen Denar zeigen zu lassen. Jeder Jude kannte den doch. Immer wieder das gleiche primitive Abbild eines ekelhaften Potentaten in Rom. Jeder kannte dieses ekelhafte Bild. So wie jeder die britische Note heute kennt. Da ist immer die britische Königin abgebildet, seit sie regiert, dieses Jahr 70 Jahre. Ich muss mir eine britische Note nicht zeigen lassen, weil ich ja, der ich lange in England studiert habe, natürlich weiß, dass immer, seit 70 Jahren, seit der Krönung der Königin von England, rechts oben ihre Majestät abgebildet ist. Was mir nicht behagt, ehrlich gesagt, denn das ist, grenzt auch an Personenkult, ist aber Gott sei Dank keine Vergötzung einer Person, denn die Queen ist natürlich eine verfassungsmäßige Monarchin, die überhaupt keine Kompetenzen mehr hat. Aber es gibt mir als Jude kein besonders gutes Gefühl, um diese Parallele zu ziehen, Rickleff, wenn ich eine britische Note in die Hand nehme, die ich natürlich seit meinem Studium vor 30 Jahren immer in der Hand halte. Ich habe heute auch noch britisches Geld in mein Portemonnaie als Erinnerung an die schöne Zeit in London und in Manchester. Aber ich habe immer ein gemischtes Gefühl, wenn ich die britischen Noten sehe, auf der immer deutlich Her Majesty the Queen Elizabeth II abgebildet ist. Ich mag das einfach nicht, weil ich strenger, alles strengster Monotheist bin wie Jesus und einfach nicht mag, wenn auf jeder Münze und auf jeder Note ein Mensch abgebildet ist. Das heißt, ich muss mir eine britische Note, lieber Rickleff, gar nicht zeigen lassen. Und jeder Brite weiß das genauso. Da ist immer die Queen abgebildet. Obwohl sie heute schon grau und alt ist, ist sie immer noch sexy abgebildet wie vor 60 Jahren. Kurzum, das ist ein guter Vergleich, möchte ich sagen. Und Gott sei Dank ist das bei uns in Deutschland nicht der Fall, denn auf unseren Noten sind ja Gott sei Dank seit neuestem Brücken abgebildet und sehr schöne Texte. Wir mögen ja in Deutschland aufgrund der blutigen Vergangenheit der Nazis keinen, auch nur im entferntesten, regierenden Personenkult. Kurzum, sie bringen ihm den Denar und jetzt überführt er sie aber heftigst, lieber Rickleff. Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Markus 12, 16. Das ist eine Lockfrage, liebe Freunde und Freundinnen. was ich eben sagte. Jesus ist ein schlauer Hund, ein schlauer Weisheitsfuchs, ein schlauer Hund, ein schlauer Fuchs. Der weiß genau, wie er sie überführen kann. Er sagt, in wessen ist dieses Bild? Das weiß er. Das ist eine rhetorische Frage. So als nehme ich, um es nochmal zu verdeutlichen, eine Queen, die britische Queen. Ich habe eine 50-Pound-Note und würde meine gebildete Rickle fragen, sag mal, wessen Bild ist das? Was bedeutet die Aufschrift? Blöd ist ja mein Rickle niemals. Und Rickle Münch würde mir sagen, Juba, was stellst du mir denn für primitive Fragen? Das ist Her Majesty. Was stellst du mir da für Kinderfragen? Natürlich ist das Her Majesty. Und natürlich steht drauf, Long Reign the Queen. Und natürlich steht drauf, Bank of England. Das kennt doch jeder Mensch auswendig, der das Königreich Großbritannien besucht hat. Kurzum, Jesus ist aber raffiniert, blitzgescheit, jüdisch fundiert. Und er sagt ja, hör zu, ich will, dass sie mir das mal sagt. Und sie sprachen zu ihm natürlich naiv und nichts ahnend, das ist das Bild des Kaisers. Das heißt, sie sind in seine Falle voll hineingelaufen. Voll hineingelaufen. Denn es ist doch obvious, sagt der Engländer, dass da der Kaiser abgebildet ist. Was will aber Jesus damit? Was will Jesus mit dieser Frage bewirken? Er will sagen, Leute, wenn ihr meint, mich zu provozieren, dann seid ihr schiefgewickelt. Ihr wisst doch ganz genau, dass ihr jeden Tag diesen Denar bei euch tragt, in den Taschen, in den Tüten, in den Hosen. Denn ihr braucht doch, wenn ihr mit den Römern verkehrt, nicht mit den Juden, wenn ihr mit den Römern verkehrt und weiß ich irgendetwas von einem römischen Händler wollt, geschweige denn die Steuern zu zahlen habt, natürlich müsst ihr dann die Denarmünze benutzen, denn ohne dem kann man ja mit Römern nicht verkehren. Das ist die Verkehrswährung, wie in Großbritannien, das britische Pfund. Auch wenn es orthodoxe Juden gibt, die das nicht angenehm finden und die am liebsten von der Queen da wegschauen, wenn sie ihre Note zücken aus dem Portemonnaie, um ihr Brot zu kaufen in London. Aber Jesus sagt, ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, dass das Bild des Kaisers, der uns wie die Pest verhasst ist und drunter die Aufschrift Kaiser Augustus in Rom, Imperator, Imperium Imperii Romani, ihr wisst das doch. Warum wollt ihr mir vorhalten, ich sei ein Abtrünniger. Ich förderte auf, diese Münze zu benutzen. Ihr benutzt sie doch schon selbst. Sonst könntest du mir, du Pharisäer Rickliff zum Beispiel, der du vor mir stehst im Jahre 30 am Marktplatz von Sepphoris, nicht ich diese Münze reichen. Das heißt, du bist doch schon längst im Besitz der Münze und hast dich arrangiert damit, dass man ohne diese Münze, wenn man mit Römern im Geschäftsverkehr steht, nicht arbeiten kann. Warum willst du mich dann provozieren, als hätte ich etwas anderes dir zu sagen? Das machen wir doch alle, wir Juden hier. Wir alle benutzen doch diese Münze. Wir können doch sonst hier nicht leben. Und irgendwann müssen wir alle in Geschäftsverkehr, in Geschäftshandel mit den Römern treten. Und wenn wir, weiß ich, irgendetwas kaufen wollen, was aus römischem Besitz kommt oder irgendeine römische Urkunde brauchen für ein Testament oder für einen Eigentumswechsel, es geht nicht ohne den Denar. Aber dann kommt, nachdem sie das so deutlich beantworten und nicht ahnen, welche Tiefe ihnen Jesus präsentiert, der Höhepunkt, nämlich Vers 17, und der heißt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und der hat mein Vater eine Tiefe ausgelotet mit Hilfe des griechischen Originaltextes und natürlich des dahinterliegenden hebräischen Originaltextes. Ich lese mal griechisch vor. Hode Jesus epen autois tatu kaisaros apodote kaisari kai tatu teu toteo kai ex taumazon ep auti und wie geht's dann weiter? Moment, übernommen das die und zum Schluss und genau. Und gingen weiter, genau. Et mirabantur super eo. Zu Deutsch, eben gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und sie verstummten alle. Jetzt kommt aber der Durchgriff hier für unser Thema heute. Das Wort apodote, tato kaisaru kaisari apodote, hat mein Vater, und ich habe es tausendfältig nachgeschlagen für heute, dieses apodidomi, können Sie notieren als Gräzisten, wenn Sie wollen. Wenn Sie überall nachschauen, bei Gesenius in allen klassischen Nachschlagwerken, heißt streng genommen nicht, gebt ihm, sondern gebt ihm zurück. Und das Hebräische dahinter ist lehachzir. In diversen hebräischen Urkunden, die ich gelesen habe und die ich Ihnen auch vorhin vorgetragen habe, steht nicht einfach, gebt ihm. Was heißt gebt ihm? Das wäre ja viel zu banal. So banal ist ja der große Rabbi Jesus nicht. Sondern apodote kommt vom griechischen Verb apodidomi. Apodidomi, klassisches griechisches Verb. Und in jedem Nachschlagewerk finden Sie, es heißt nicht geben, sondern zurückgeben, to return, to return. Im Lateinischen habe ich auch nachgeschaut, redite igitur que sunt Caesaris, Caesari, que sunt Dei Deo. Gebt Gott zurück, steht auch im Lateinischen, in der Vetus Latina. Gebt Gott zurück, was ihm ist, von redere lateinisch zurückgeben. Zurückgeben und apodidomi griechisch zurückgeben. Jesus will Folgendes sagen. Und dahinter steckt natürlich ein perfekter Hebraismus, Lechzir. Das heißt, Jesus, der brillant ist, wie er es ja selbst empfiehlt, im Matthäus-Evangelium und in den anderen Evangelien, seid klug wie die Schlangen und sanft wie die Tauben. Er sagt, Leute, wir machen das ganz anders, wie ihr denkt. Natürlich werde ich nicht, wie ihr vermutet, zur Sabotage gegen Rom aufrufen. Ist doch nicht denkbar. Dann sind wir alle tot. Und ihr seht doch selbst, dass ihr den Denar bei euch in euren Taschen führt, in euren Taschen führt. Aber ich werde euch was anderes sagen. Und das sagt er natürlich blitzgescheit. Gebt ihm zurück. Das heißt, entledigt euch dieser verhassten Münzen, die reinen Götzendienst verkörpern, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann könnt ihr euch Gott zuwenden. Und mein Vater hat brillanterweise in seinen Werken herausgearbeitet, warum Jesus zuerst sagt, gebt dem Kaiser und dann was Gottes ist. Denn viele Studenten fragten ihn in den großen Kirchentagen und den großen Versammlungen in den 70er, 80er Jahren, warum erwähnt Jesus den Kaiser zuerst? Man müsste doch, wenn man nicht das Griechische kennte, das ich ja eben genannt habe, sagen, gebt Gott, was Gottes ist, das heißt, gebt Gott dem Gottesdienst die göttlichen Ehren, die ihm gebühren, und dann erst gebt dem Kaiser seine Steuer. Warum ändert ein ganz Tora-gläubiger, pharisäischer Jude die Reihenfolge, dem Kaiser erst bedienen und dann Gott bedienen, als wäre es wichtig, erstmal dem Kaiser gnädig zu erscheinen und dann Gottes Gunst zu erreichen? Ist doch völlig undenkbar für einen Juden, erst den Kaiser zufriedenzustellen und dann erst Gott, der weit über dem Kaiser steht. Und da sagte mein Vater in den großen Kirchentagen, Leute, es wird natürlich erst dann klar, wenn man die griechische Urfassung versteht. Denn dieses Zurückgeben gibt es den Sinn, lieber Rickliff, weshalb Jesus auffordert, deutlich auffordert im Imperativ, im grammatischen Imperativ, gebt dem Kaiser zurück. Das heißt, gebt ihm den verhassten Denar um jeden Preis zurück. Haltet so wenig Denare wie möglich in euren Taschen. Und befreit euch davon. Das heißt, spekuliert nicht. Und es gab natürlich damals Hellenisierer, lieber Rickliff, es gab damals Griechen, die wirklich gerne Denare bei sich trugen, weil sie sich sagten, damit können wir doch anständige Geschäfte machen mit den Römern. Damit machen wir uns Liebkind, damit werden wir uns sympathisch darstellen. Wer weiß, welche Vorteile wir haben. Wir können ja hier einen Römer bestechen, schmieren. Dann schmieren wir einen anderen Römer. Kommt uns ja sehr vertraut vor, wenn wir an Deutschland denken. Das heißt, das Thema bestechen, schmieren, ködern war damals genauso opportun. Juden waren nicht nur heilig, lieber Rickliff, liebe Freunde und Freundinnen. Es gab auch sehr schmutzige Juden, aber stinkschmutzige Juden, die natürlich gerne den Denar in ihren Taschen führten, weil sie sich sagten, nur das kann ja bestimmt nicht schaden, wenn ich 100.000 Dinare habe oder 20.000 oder 5.000. Es kann sich doch mal eine günstige Gelegenheit ergeben, an dem ein Römer um die Ecke steht und weiß ich seinen Vorteil brauche und ihm da 10.000 Dinare still und unerkannte zuschiebe und dadurch zum Beispiel steuerliche Vergünstigung bekomme oder weiß ich, irgendein sexuelles Vergehen kaschieren kann oder eine bestimmte Spekulation, die ich betrieben habe, mit einem Eigenheim überdecken kann, ist uns alles sehr geläufig in der Heiligen Bundesrepublik Deutschland, der es auch knallt und stinkt. Werden wir nicht deutlicher. Das heißt, dieses Thema, jemanden schmieren, jemanden bestechen mit fremder Währung, die offiziell natürlich verhasst ist, war damals, das wissen wir aus diversen Dokumenten, auch von Josephus Flavius, dem jüdischen Krieg, sehr genau. Juden waren keinesfalls, und ich sage ganz bewusst Juden, ich sage nicht die Juden, Juden, Vorsicht, keine Verallgemeinerung. Es gab Juden, die durchaus unlauter waren, sprich unkoscher und gerne vor Vorteile bedacht waren. Sehr bundesrepublikanisch, gute Tugend. Fragen wir nicht, was in deutschen Kanzlerregionen, in deutschen Landesministerregionen, Landesministerpräsidentenregionen geschoben und gedreht wird. Wollen wir darüber nicht nachdenken, auch in Paris und in Amerika natürlich. Das war damals auch der Fall. Natürlich gab es schmutzige Juden, die den Denar bei sich führten und sagten, je mehr, desto besser. Damit kann ich mir Vorteile verschaffen. Und das berühmte Sprichwort, Geld stinkt nicht, wenn ich den Denar bei mir habe. Wer kann mir nachweisen, dass ich etwas Böses tue? Das ist ja gerade die von den Römern favorisierte Währung. Vielleicht stehe ich dann noch besser bei den Römern da. Ich will mich doch liebkind machen, solche Anpasser oder Kollaborateure, um einen jungzeitlichen deutschen Begriff zu benutzen, gab es natürlich. Aber wie verrückt. Schmutzigste Kollaborateure. Und Jesus, ohne konkret zu werden, und das ist die Brillanz, lieber Rickliff, liebe Freunde und Freundinnen des jüdisch-christlichen Aufklärungsgesprächs, das ist die Brillanz des Jesus, indem er niemanden persönlich benennt. Er sagt nicht, ihr Heuchler in dem Fall, weil es zu brisant wäre, ihr verlogenen Kollaborateure und Kompakteure, die ihr mit den Römern arbeitet, und ich sehe ja, wie viele Denare ihr bei euch führt, sondern er sagt, gebt, wer auch immer Denare bei sich führt, möge zurückgeben, apodidomi reddere, lechachzir, ich wiederhole die drei Worte für sie, Apodidomi, griechisch, klassisches Griechisch des 1. Jahrhunderts, und das steht in der Nestle Aland, gibt zurück oder redere, vetus latina, gibt zurück, beziehungsweise in rekonstruierten hebräischen Formen, le hachzir, hachziru lakisare celo, nule Elohim echelo. Das heißt, stellt mich nicht auf die Probe, sondern entledigt euch erstmal des heidnischen Ballastes im Klartext. Das spricht dann natürlich nur indirekt aus, aber das hat jeder Gebildete natürlich verstanden, den Wink mit dem berühmten Zaunfall Rittlev. Gebt dem Kaiser so viel wie möglich von diesem verhassten Schund, den ihr bei euch trage, diesem verhassten Ballast, der euch nicht geziemt, der sich euer nicht geziemt, gebt ihn zurück. Und wenn ihr das getan habt, behaltet nur ein Minimum an Denaren, die natürlich, wie ich gesagt habe, zur viermaligen Steuerperiode gezahlt werden müssen. Natürlich musste man ein Mindestquantum an Denaren bei sich behalten, weil die Steuertermine ja fest waren. Und da musste jeder anständige Mensch, jeder Bürger und auch jeder Geduldete, der Religio Licita, der geduldeten Religion in Jerusalem seine Steuern bezahlen in Landeswährung. Denn die Römer waren natürlich nicht an dem langweiligen Schekel interessiert, den die Juden intern, wiederum die Juden, denn die musste ja jeder bezahlen, dem Tempel bezahlt, sondern natürlich nur an dieser harten, sogenannten harten Währung, wie heute britisches Pfund oder US-Dollar oder Yen, die sie eintrieben. Kurzum, ein Mindestmaß an Dinaren musste beibehalten werden, sonst warst du sofort ein Todeskandidat. Aber Jesus sagt, das, was darüber hinausgeht, und damit ist natürlich eine Schelte ausgesprochen, was ihr sehr wohl in euren Taschen tragt, das gebt bitte zurück. Gebt zurück, denn ihr habt damit nichts zu tun. Ihr seid Diener Gottes. Und wenn ihr euch dieses heidnischen Ballastes entledigt habt, dass das zweite Gebot Gottes verletzt, dann erst könnt ihr mit lauterem Herzen und mit Offenheit Gott begegnen und seine Gebote erfüllen, die damals natürlich unverzichtbar waren. Das heißt, Jesus schlägt zwei Fliegen in Anführungszeichen mit einer Klappe. Erstens lehnt er eindeutig, lieber Rietleff, eindeutig jedweden Kompromiss, unnötigen Kompromiss mit den römischen Machthabern ab. Macht keine Geschäfte mit den Römern, die unnötig sind. Bleibt auf jüdischem Boden und verkehrt untereinander. Denn wie gesagt, Denar war die Währung der Kommunikation zwischen Juden und Heiden, nicht zwischen Juden untereinander. Und er will damit sagen, ich habe euch längst durchschaut, meine lieben Juden, die da präsent waren und die nicht präsent waren. Es gab, wie gesagt, nicht die Juden, sondern es gab eine Anzahl von Juden, eine erkleckliche Anzahl von Juden nach Josephus Flavius, die sich Vorteile verschafften und dadurch natürlich nicht gerade im Judentum integriert waren. Denn du kannst ja nicht, wie Jesus sagt, Diener zweier Herren sein. Das geht nicht. Du kannst dich sowohl dich lieb Kind machen beim römischen Kaiser und römischen Usancen folgen und dann natürlich in den Tempel gehen und sagen, großer Gott, ich lobe dich und das Vaterunser sprechen und sprich die Psalmen. Denn an dir klebt ja, wie ich sagen möchte, klebt ja römisches Geld, klebt römisches Unrecht. Das klebt ja im wahrsten Sinne des Wortes, Rieglöf, an deinen Händen. Wie kannst du mit solchen götzendienerischen, heidnischen, besudelten Händen und Fingern in den Tempel nach einer Geschäftstätigkeit mit den Römern gehen und sagen, großer Gott, ich liebe dich, großer Gott, wie schön ist deine Erde, wie groß bist du, der Schöpfer der Welt, das verträgt sich doch nicht. Und darum, lieber Rieglöf, sagt er, bitte entledigt euch dieser ekelhaften Last der Dinare, die ihr natürlich weit über euer Muss bei euch tragt. Und wenn ihr das getan habt, dann ist euer Herz frei, dann ist eure Gesinnung frei, um zu Gott zu gehen und Gott zu dienen, in dem Maß, in dem Gott es natürlich verdient. Das heißt, der erste Teil, dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, ist negativ gemeint. Entledigt euch eurer Last. Ich sehe doch, dass ihr sie bei euch tragt, ihr Heuchler. Natürlich nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, nicht die Juden, bestimmte Juden, ausdrücklich. Bestimmte Juden, die Kollaborateure waren, die Hellenisten waren, sprich sich anpassten an die lateinisch-griechische Kultur und sich dadurch ein Pläsier verschaffen wollten. Diese stigmatisiert der brillante Jude Jesus, ohne sie direkt anzuprangern, denn er möchte keinen Eklat heraufbeschwören. Aber sagt ihnen deutlich, und sie konnten ja Hebräisch, natürlich auch Griechisch, in der späteren Tradition der Evangelien wurde ja das Griechische durch ganz Europa vermittelt und ursprünglich, wie mein Vater natürlich sagte, wurde Lechachzir gesagt. Gebt ihm zurück, zurückgeben, entledigt euch, befreit euch davon, befreit euch. Und ich möchte kurz, apropos Befreiung, eine Parallele zum Exodus, den wir ja vor kurzem in der Synagoge weltweit gelesen haben, ziehen. Bei der Geschichte der Befreiung aus Ägypten, lieber Rietleff, mussten wir Juden wirklich, weil alle Juden ja befreit wurden, erstmal das ägyptische Fronland verlassen. Erst mussten wir Juden Mizraim verlassen, jetzt die Art Mizraim, der Auszug aus Ägypten. Dann erst, lieber Rietleff, liebe Freunde und Freundinnen in ganz Deutschland, Österreich oder Schweiz, erst dann konnten wir am Berge Sinai die Tora empfangen. Da haben wir die gleiche Konstruktion, lieber Rietleff. Erst müssen wir das Joch der Heiden ablegen. Hashem hat uns herausgeführt aus Ägypten, nach 430 Jahren, verkürzt nach 210 Jahren. Und uns befreit von Ol Mitzrayim, Ol Avdut Mitzrayim, das Joch der ägyptischen Versklavung. Wir konnten nicht zugleich in Ägypten Gottesdienst praktizieren. Das ging nicht. Du kannst nicht Diener zweier Herren sein, sagt der brillante Jesus. Darum musste erst Shechur Ol Avdut Mitzrayim erfolgen. Wir mussten herausgehen aus Ägypten. Wir mussten herausgehen aus Ägypten. Und anschließend kamen wir 40 Jahre in die Wüste und waren dort gotthörig, kamen zum Berge Sinai und wurden dort Sklaven oder Diener Gottes am Berge Sinai. Das heißt, hier haben wir das gleiche Narrativ. Nämlich die Befähigung, Gott zu dienen, muss einhergehen mit der Befreiung dem römischen Joch, dem römischen respektive dem ägyptischen Joch. Erst müssen wir Ägypten hinter uns lassen, Befreiung, Volk geht voraus der Befolgung Gottes. Und nachdem wir dieses Joch erleben durften und erleben mussten gemäß Gottes Plan, kamen wir zum Berge Sinai, bekamen die Tora und wurden ausschließlich Diener Gottes, Avdei Hashem, Diener Gottes. Und da hinein schlägte diese Kerbe, lieber Rickler von liebe Freunde und Freundinnen, schlägt Jesus, möchte ich sagen, das ist meine Zusatzinterpretation, Jesus, wenn er sagt, entledigt euch erstmal weitestgehend der römischen Diktatur in Gestalt des Geldes, und Geld ist ja leider ein furchtbares Verführungsmittel, damals wie heute, muss nicht konkret werden, und mittels dieses Geldes haben sich natürlich, wie gesagt, Juden riesigste Vorteile verschaffen. Und Jesus sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist kein Gottesdienst. Ihr macht mehr, als ihr müsst, nämlich als die Steuern zu bezahlen. Schmeißt die Dinare raus, gibt sie den Römern und beendet diese krummen Machenschaften mit den Römern. Das ist kein Gottesdienst, das will Gott nicht. Ihr macht mehr, als ihr müsst, nämlich die Steuern zu bezahlen. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr befreit, wie eben wir Juden, die aus Mitzrayim befreit wurden. Dann erst können wir uns ganzherzig, wie man auf Englisch so schön sagt, wholeheartedly, Gott wenden. Und es ist kein Wunder, dass es dann auf Lateinisch heißt, et mirabantur super eo, und sie staunten gar sehr über ihn. Ich möchte sagen, das ist die größte Anerkenntnis, die der brillante Evangelist Lukas ihm aussprechen kann, Jesus. Sie wunderten sich sehr. Das ist so ein Schachzug, lieber Rickleff, so ein brillanter Schachzug seitens seiner Evangelistentätigkeit, der nicht übertroffen werden kann. Verwundern heißt nämlich im Hebräischen wirklich überwältigt sein durch seine Brillanz, können Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, aufschreiben. Die können ja den Podcast immer wieder hören, um das noch einmal zu verstehen, was ich gesagt habe. Dieses, sie verwunderten sich sehr, weil palu meod auf Hebräisch, oder weil itrashmu meod, weil itrashmu, weil palu meod, weil stommemu. Das heißt, sie waren fassungslos, weil sie mit so einer Fuchsschleue, er nennt sich ja immer ein schlauer Fuchs, und war er ja auch, mit so einer Fuchsschleue nicht gerechnet haben. Und ich sage Ihnen auch, als ihr Jude, der ich natürlich nicht Christ bin, aber zu Jesus ein sehr intimes Verhältnis habe, er ist nicht für mich am Kreuz gestorben und er ist nicht Gott. Aber Sie sehen ja, wie hingebungsvoll, wie devot ich über diesen großen Rabbi Jesus spreche, der in meinen Augen eine Kapazität war, die ich nie anbeten werde, aber die in meinem Herzen einen großen Platz hat und auch im Herzen meines Vaters. Dieser Mann Jesus hat so brillant argumentiert und einerseits nicht die römische Diktatur verletzt. Das wäre viel zu brutal und viel zu plump gewesen. Und das hätte ihm das Leben gekostet und das Leben anderer Juden. Und dennoch distanziert er sich von römischer Okkupation und von römischer Praktik im alligen Land, indem er sagt, auf ein Minimum den Verkehr mit den Römern reduzieren. Im Klartext, distanziert euch, wo es nur geht. Sowohl von der Praxis mit den Römern, als auch von ideeller Verbundenheit, die Hellenisierer natürlich auch favorisierten, weil sie die römische Kultur so spannend fanden und so aufregend und so verführerisch, um zu überleben. Und Jesus sagt mit diesem einen Satz, apodote datum caesaro caesari, gebt zurück, hört auf damit. Hört bitte auf, den Römern nachzulaufen. Das ist für euch kein Vorbild. Es gibt nur ein Vorbild für euch, nämlich Mose vom Berge Sinai und die Befreiung aus Mitzrayim. Da hat Gott auch gesagt, assimiliert euch nicht, ägyptisiert nicht, hellenisiert nicht, ägyptisiert nicht. Macht das nicht, das ist nicht euer Weg, sondern wendet euch an Gott. Und dazu erfolgt erstmal die Selbstbefreiung. Ihr müsst euch selbst befreien von dieser Diktatur. Natürlich nicht durch Gewalt, das bringt euch in den Tod. Aber durch erlaubte Handlungen, nämlich Reduzierung der Ware, der Geschäftsmünze, die für den Warenverkehr zuständig war. Und dann geht natürlich auf das zu, worum es in eurem Leben geht, nämlich den wahren Gott, den Schöpfergott anzubeten. Und noch ein Satz zum Schluss. Durch diese scharfe Kontrastierung zwischen Kaiser und Gott bringt Jesus ebenfalls für einen Menschen, der denken kann. Und Jesus sagt ja oft im Lukas-Evangelium, wer Ohren hat, der höre. Jesus ist ein scharfer Jude, ein scharfer Jude, den wir jetzt erst 2022 wirklich entdecken können durch die Flut von neuen Büchern, die auf dem Markt sind. Ich möchte ja auch die Bücher meines Vaters neu auf den Markt bringen, so Gott will, in einem großen Verlag, damit sie wieder gelesen werden. Jetzt dürfen wir noch mehr diesen großen Mann Jesus, Jehoshua, erkennen. Er kontrastiert den Kaiser, ein kleiner vergänglicher Mann, und den ewigen Gott Zebaoth. Das ist auch brillant, indem er hier sagt, Kaiser, eindeutig, und dann den Gott. Er sagt nicht der oberste Kaiser oder der oberste Chef des Kaisers, sondern er sagt wirklich Gott, Adonai. Der hebräische Terminus ist Adonai. Das weiß jeder Jude sofort. Es gibt nur einen großen Herrscher, einen großen Regenten. Und alles andere ist eine Witzerscheinung. Damit macht er indirekt, lieber Rikliff, mein lieber Freund, der sich so hingibt im jüdisch-christlichen Gespräch, damit macht er natürlich den Kaiser lächerlich, ohne ihn expressis verbis lächerlich zu machen. Denn dann ist sein Kopf schneller ab, als er sich vorstellen kann. Er macht ihn nicht direkt lächerlich, aber er macht ihn indirekt, implizit lächerlich, indem er sagt, verglichen mit dem wahren Gott, der Gott, der uns aus Mitzrayim geführt hat, ist doch diese Witzerscheinung aus Rom mit dem nackten Oberkörper und mit den nackten Augen und mit den nackten Ohren und weiß ich, mit dem, was hat er auf dem Kopf? Lorbeerkranz, mit dem Lorbeerkranz auf dem Haupte, doch eine Mickey-Maus-Erscheinung. Denn das wusste jeder Jude, dass keine menschliche Erscheinung Gott das Wasser, sprich ein Gläschen Wasser reichen könnte. Und das ist auch so suffisant, so brillant durch ihn ausgerückt, indem er Kaiser sagt und dann der wahre Gott. Erstmal weg mit dem Gott, mit dem wahren, mit dem falschen Gott, der überhaupt nicht Kapazität, die geringste Kapazität hat. Das löst natürlich Erinnerungen aus bei jedem Juden an Pharao. Die Juden stehen ja hinter Pharao, die Juden stehen ja hinter die Juden in Toto natürlich, hinter Pharao, hinter Nebukadnezar, hinter Kyros. Es waren ja verschiedene Diktaturen schon hinter sich. Ägypten mit Pharao und Kyros, der Diktator, der zwar judenfreundlich war, aber natürlich mit diversen Negativseiten, Schlagseiten und dann natürlich Nebukadnezar. Kurz, die Juden wussten ja, dass es Kaisari gibt, dass es da sehr unsympathische Kaiser gibt, deren Ende natürlich immer das gleiche war. Tod in der Grabesstätte. Das heißt, das schwingt natürlich mit. Die gesamte Geschichte, Rikliff, schwingt in dieser Kontrastierung Kaiser und Gott, Adonai Zebaoth, mit. Denn wir Juden kannten ja immer wieder Imperatoren, heidnische Imperatoren, die uns das Leben zur Hölle, zur sogenannten Hölle machten, die drei genannten, und dann noch viele andere, die im Laufe der Geschichte Israels, siehe erstes Buch der Könige, siehe zweites Buch der Könige, siehe erstes Buch der Chronik, zweites Buch der Könige, unterdrücken wollten. Juden waren durchaus gebildet, insbesondere diejenigen, mit denen er verkehrte, die sogenannten Pharisäer, sprich die Gelehrten, die ihn testeten. Darum zusammengefasst gesagt, das schwingt in diesem einen Satz mit: Leute, ich bin davon überzeugt, dass das Reich dieser Römer genauso untergehen wird wie das pharaonische Reich und das babylonische Reich. Wir müssen Geduld haben. Damals zur Zeit der Babylonier und Ägypter mussten wir ja auch warten, schwingt hier mit für mich. Das ägyptische Reich dauerte 430 Jahre. Laut Midrasch nur 210 Jahre, aber das ist ja auch lang genug. 210 Jahre. Und die römische Diktatur dauerte etwa von 90 nach bis zum ersten großen Widerstand, 70 nach, dann 135 nach. Natürlich war sie dann noch nicht beendet. Aber immerhin, es war eine vergleichbare Zeit, in der Juden blutig kämpfen mussten, dann mussten sie leider sterben, aber es gab ja ein weiter. Rabbi Yochanan ben Zakkai, haben Sie vielleicht schon gelesen, war ein großer Mann, der im Jahre 135 die Katastrophe der endgültigen Zerstörung vorbeugte und sich aus Jerusalem herausführen ließ. Um das Judentum in den weiteren großen Städten Israels, nämlich in Beit She'arim und in Tiberias, fortzusetzen. Das heißt, wir wussten, es wird irgendwann zu einem Ende der Diktatur kommen, auch wenn sie im Römischen Reich noch nicht endgültig kam, sondern erst mit dem Untergang des Römischen Reichs in späteren Jahrhunderten. Aber immerhin 135 nach war eine vorläufige Zäsur, die jüdisches Leben zwar sehr vernichtete, aber dennoch ein Weiterleben, eine Blüte rabbinischer Präsenz in ganz Israel ermöglichte. Und Jesus, der das leider nicht mehr erleben durfte, er starb ja 33 nach, am Kreuz mutmaßlich, er wusste aber dennoch, weil er ein brillanter Mann war, der die Geschichte des Judentums kannte, auch die Tage des Augustus in Rom sind gezählt, wisst es. Und darum macht jetzt schon Tabula Rasa mit diesem Kaiser im Rahmen der euch zustehenden Möglichkeit, nämlich Geld, Zurückgabe. Bitte paktiert nicht mit einem Kind Gottes, das sterben wird. Der Kaiser wird genauso sterben wie Pharao in Ägypten und wie Nebukadnezar. Und der ewige Gott, der wird bestehen. Und jetzt sympathisiert mit ihm. Jetzt zur Tora zurück, nachdem ihr die Münzen zurückgegeben habt. Denn wenn wir Hoffnung und Gewissheit haben, dass wir überleben werden, dann ist es nur durch den Gott Zebaoth und durch die Bibel, die uns übergeben ist. Rikliff, ich danke dir.